Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr. Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Die lang ersehnten Antworten zur UBS-Krise. Heute präsentieren die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments ihre Erkenntnisse. Die zunehmende Verzweiflung im Golf von Mexiko. BP unternimmt einen weiteren Versuch, um den Ölfluss zu stoppen. Die Überraschung bei der Präsidentenwahl in Kolumbien. Ein Kandidat hat die Nase deutlich vorn, dennoch kommt es zur Stichwahl. Und das Schweizer Duell am French Open in Paris. Roger Federer gewinnt den Achtelfinal gegen Stanislas Wawrinka. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Tag. Nun zu Kurt Grünenfelder mit den Nachrichten im Überblick.
Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments stellt heute den seit langem erwarteten Bericht zur UBS-Affäre vor. Dem Bericht geht die drohende Klage in den USA gegen die Schweizer Großbank UBS im Jahr 2008 voraus, sowie die Herausgabe von 250 Bankkundendaten an die USA im letzten Jahr. Die GPK hatte in diesem Zusammenhang die Arbeit des Bundesrates untersucht. Die Herausgabe der Kundendaten war unter Druck sowie auf einer rechtlich wackeligen Grundlage vollzogen worden. Der britische Ölkonzern BP will erneut versuchen, das Ölleck im Golf von Mexiko zu schließen. Doch die US-Regierung warnt vor Komplikationen. Durch die neue Methode könnte zeitweise bis zu 20% mehr Öl ins Meer fließen. BP will versuchen, das defekte Rohr an der Quelle abzusägen und einen Auffangbehälter über die Öffnung zu stülpen, um dann das Öl abzupumpen. In Kolumbien kommt es im Juni zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt. Zwar liegt der Regierungskandidat Juan Manuel Santos nach Auszählung fast aller Stimmen klar vorn, doch verfehlte er mit 47% der Stimmen das absolute Mehr. Sein Herausforderer Antanas Mockus, der als unabhängiger Kandidat der Grünen Partei antrat, erhielt knapp 22%. Die 30 Millionen Wahlberechtigten Kolumbiens wählten einen Nachfolger für Alvaro Uribe. Dem Tropensturm Agatha sind in Guatemala mindestens 73 Menschen zum Opfer gefallen. Die meisten seien bei Erdrutschen umgekommen, teilten die Behörden mit. Auch den Nachbarländern Honduras und El Salvador hat der erste Tropensturm heftigen Regen und damit Überschwemmungen gebracht. Insgesamt starben dort 13 Menschen. In allen drei Ländern wurde der Notstand ausgerufen. Ein israelisches Kommando hat ein Schiff der Solidaritätsflotte für den Gazastreifen gewaltsam übernommen. Das sagte eine Sprecherin der Organisation Free Gaza. Auf dem Schiff befänden sich mehrere hundert pro-palästinensische Aktivisten. Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera soll eine Person getötet und rund 30 weitere verletzt worden sein. Die Aktivisten wollen mit ihrer Flotte rund 10.000 Tonnen Hilfsgüter direkt in den Gazastreifen liefern. Israels Regierung hatte angekündigt, die Schiffe mit Hilfsgütern abzufangen und die Ladung zu durchsuchen. Bei den Gemeindewahlen in Island hat die Spaßpartei in der Hauptstadt Reykjavik auf Anhieb einen Sieg errungen. Sie bekam 35% der Stimmen. Die Partei war nach der Finanzkrise von einem Fernsehkomiker gegründet worden. Die Spaßpartei stellt jetzt mit 6 von 15 Stadträten die größte Fraktion vor den traditionell dominierenden Konservativen und den Sozialdemokraten. Die Fußballnationalmannschaft von Chile hat ein Testspiel gegen Nordirland 1:0 gewonnen. An der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika ist Chile der zweite Gegner der Schweiz. Erfolgreicher Auftakt für das Schweizer Orientierungslaufteam an der Europameisterschaft in Bulgarien. Im Sprint gewann Fabian Hertner Gold vor Daniel Hubmann auf Rang 2. Und bei den Frauen holte Simon Nickli Silber hinter der Schwedin Helena Jansson. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.795 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,49 gehandelt, der Euro zu einem Franken 42,25 beziehungsweise zu einem Dollar 23,19. Das Wetter. Im Norden lässt der Regen nach und zeitweise scheint die Sonne bei 16 Grad. Im Süden ist es schön bei 25 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Wie hat es zur UBS-Affäre mit den USA kommen können und wie hat sich der Bundesrat in der Finanzkrise verhalten? Unter anderem mit diesen Fragen haben sich in den vergangenen Monaten die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat beschäftigt. Gestern haben sie ihren Schlussbericht verabschiedet, heute wird er der Öffentlichkeit präsentiert. Ich habe mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus darüber gesprochen. Im Gespräch erklärt er, weshalb dieser Bericht so wichtig ist.
Ja, im März 2008 hat die Eidgenössische Bankenkommission von der UBS erfahren, dass in den USA eine Klage gegen sie droht, die existenzbedrohend sein könnte. Die Bankenkommission hat alle zuständigen Bundesbehörden über diese Bedrohungslage auch für den Rechtsstaat Schweiz informiert. Die große Frage war, wie ist der Bundesrat damit umgegangen? Wie man weiß, sind Bankdaten von rund 250 UBS-Kunden fast ein Jahr später unter Druck und auf rechtlich wackeliger Grundlage an die USA herausgegeben worden. Wie ist es dazu gekommen? Das ist die Frage heute.
Nun ist dieser Bericht geheim. Weiß man dennoch schon, was dazu darin stehen wird?
Man weiß im Detail noch nicht, was darin steht, aber man kann schon sagen, er wird zeigen, dass der Bundesrat den Ernst der Lage nicht rechtzeitig erkannt hat, dass die Informationsflüsse zwischen den Departementen nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen und dass vor allem das Finanzdepartement von Hans-Rudolf Merz verantwortlich ist dafür, dass die Amtshilfegesuche der USA zur Herausgabe dieser Bankdaten nicht mit der nötigen Dringlichkeit bearbeitet worden sind. Letztlich ist der heutige Bericht auch sehr wichtig, weil die Forderung nach einer PUK, einer parlamentarischen Untersuchungskommission, auf dem Tisch liegt. Es kommt also auf den Gehalt dieses Berichtes an, ob eine PUK nötig ist oder nicht.
Nun könnte ja eine solche PUK bereits in der Sommersession der Eidgenössischen Räte eingesetzt werden. Die Sommersession beginnt ja heute in Bern. Wovon, Philipp Burkhardt, hängt es denn ab, ob es eine solche PUK gibt oder nicht?
Es gibt zum einen politische Motive. Eine PUK hat ein viel größeres Gewicht als die Untersuchung einer GPK. Es gab bisher auch nur 4 PUKs in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zum anderen wird es darauf ankommen, ob die GPK für ihren Bericht von heute alle benötigten Informationen erhalten hat. Laut eigenen Angaben hat sie das. Das Parlament wird entscheiden müssen, ob es das auch so sieht.
Und könnte eine solche PUK denn auch tatsächlich mehr Aufschluss geben über die Verfehlungen der UBS und ihrer Verantwortlichen im Geschäft mit den USA, als dies der Bericht der Geschäftsprüfungskommission tut, der eben heute veröffentlicht wird?
Ja, das wird immer wieder behauptet, weil die PUK größere Kompetenzen hat als die GPK. Zum Beispiel kann sie Befragte als Zeugen einvernehmen oder sie kann geheime Dokumente einsehen. Allerdings, eine PUK kann dennoch keine Vorgänge innerhalb einer privaten Grossbank untersuchen. Sie muss sich, das muss man klar sagen, auf den Bereich des Bundes und Dokumente im Besitz des Bundes beschränken. Insofern kann eine PUK auch in keinem Fall Ersatz sein für ein Strafverfahren gegen UBS-Verantwortliche.
Sie haben es eingangs gesagt, die schwersten Vorwürfe aus dem Parlament wird sich wohl Finanzminister Hans-Rudolf Merz anhören müssen. Könnte das für ihn politische Konsequenzen haben?
Ja, tatsächlich könnte der heutige Tag zum Schicksalstag werden für Bundesrat Merz. Je nachdem, wie gravierend die Vorwürfe sind, die die Geschäftsprüfungskommissionen gestern an einer Sitzung in Thun formuliert haben, könnte es für ihn eng werden. Entscheidend wird sein, wie sich seine Partei, die FDP, verhält. Stützt sie ihn weiter oder entzieht sie dem Finanzminister, der nach seinem Misserfolg in der Libyen-Geiselaffäre ohnehin angeschlagen ist, das Vertrauen? Ein Bundesrat, der in der eigenen Partei keinen Rückhalt mehr hat, der Fall Kopp hat es gezeigt, ist faktisch zum Rücktritt gezwungen.
Das die Einschätzungen von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Die Geschäftsprüfungskommission stellt ihren Bericht zur UBS-Affäre heute um 11 Uhr vor. DRS4 News überträgt die Medienorientierung live. In den USA ist man mehr als ratlos. Bisher sind alle Bemühungen gescheitert, das Ölleck im Golf von Mexiko zu stopfen. Es zeichnet sich die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA ab. Die Hoffnungen der technikgläubigen Nation USA sinken zusehends. Unterdessen hat BP einen neuen Versuch angekündigt, um den Ölfluss zu stoppen. Aus Washington, Peter Vögeli.
Der gescheiterte Versuch, das Leck mit Schlamm und Abfällen zu stopfen, hat einen Schock in Amerika ausgelöst. Carol Browner, die den Präsidenten in Sachen Energie und Klimawandel berät, bereitete die Nation gestern in der vielgesehenen Sendung Meet the Press darauf vor, dass das Leck möglicherweise bis August nicht geschlossen werden könne, bis zwei weitere Bohrungen die Ölquelle erreichen und den Ölstrom auffangen können.
I think what the American people need to know that it is possible we will have oil leaking from this well until August when the relief wells will be finished.
Beim neuen Versuch soll das defekte Steigrohr abgesägt und ein Auffangbehälter darüber gestülpt werden. Zeitweise könne allerdings bis zu 20% mehr Öl ins Meer gelangen, sagte Browner, weil eine geknickte Pipeline durchsägt werden muss, die Teile des Öls jetzt offenbar noch zurückhält. Der Versuch soll 4 bis 7 Tage dauern, hieß es seitens von BP, und es gebe keine Erfolgsgarantie, sagte BP-Manager Bob Dudley. Ziel sei aber, zwar nicht alles, aber möglichst viel Öl durch das neue Verfahren aufzufangen.
Bei der Suche nach einem Nachfolger für den überaus populären kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe kommt es also zu einer Stichwahl. Die Kandidaten sind Juan Manuel Santos, ein Günstling von Präsident Uribe, und der unabhängige Antanas Mockus. Sieger des ersten Wahlgangs ist Juan Manuel Santos. Er hat die absolute Mehrheit zwar verpasst, hat aber fast doppelt so viele Stimmen erhalten wie sein Herausforderer. Ich habe von unserem Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann wissen wollen, warum das Resultat so deutlich ausgefallen ist.
Es gibt eine einzige Erklärung, die auch ziemlich einleuchtend ist. Juan Manuel Santos ist der Kandidat von Álvaro Uribe, also dem abtretenden Staatspräsidenten. Uribe ist der weitaus populärste Politiker im Land und alle diese Stimmen und diese Popularität, die ist jetzt einfach übertragen worden auf den Kandidaten Juan Manuel Santos.
In rund 3 Wochen kommt es nun also zu einer Stichwahl. Wird Juan Manuel Santos bis dahin seinen Vorsprung halten können?
Ich denke ja, da gibt es keine größeren Überraschungen, zumal es für den Gegenkandidaten Mockus schwierig ist, Koalitionspartner aufzutreiben.
Das heißt, man kann damit rechnen, dass Juan Manuel Santos dann tatsächlich neuer Präsident von Kolumbien wird. Für welche Inhalte, für welche Politik steht er?
Ja, Juan Manuel Santos hat das Thema der nationalen Einheit ins Spiel gebracht. Also das heißt, er hat andere Parteien, auch eine demokratische Linke, eingeladen, mitzumachen in seiner Regierung. Und er steht natürlich als Konservativer für die harte Gangart, die es ja schon bislang gegeben hat, gegenüber der FARC-Guerilla. Und er hat es verstanden, die Themen auszuweiten. Er hat von Verbesserungen in der Sozialpolitik gesprochen und er will vor allem auch für neue Arbeitsplätze sorgen.
Das war Ulrich Achermann, Lateinamerika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Zum Sport. Beim French Open in Paris war gestern Schweizer Tag. Auf der Anlage von Roland Garros standen sich erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in einem Achtelfinal 2 Schweizer gegenüber, Roger Federer und Stanislas Wawrinka. Nach knapp 2 Stunden war das Spiel entschieden. Roger Federer gewann in 3 Sätzen. Aus Paris, Bernhard Schär.
Vor 15.000 Zuschauern in der randvollen Philippe-Chatrier-Arena zeigten Roger Federer und Stanislas Wawrinka attraktives Tennis. Auf der Weltbühne und vor einer imposanten Kulisse machten die Olympiasieger im Doppel beste Werbung für den Tennissport in der Schweiz. Stanislas Wawrinka war emotional aufgewühlt.
Pour moi, c'était la première fois de jouer sur le central ici à Roland Garros. En plus, contre Georges, le numéro mondial, forcément beaucoup d'émotions et envie de bien faire.
Auf dem Platz war die Überraschung ausgeblieben. Das Resultat entsprach der sportlichen Logik und dem Kräfteverhältnis. Mit seinem vielseitigen Spiel qualifizierte sich Federer letztlich sicher für den Viertelfinal.
So kann es natürlich weitergehen für mich. Im letzten Jahr hatte ich viel, viel härtere Match in den ersten 4 Runden und darum ist es sicher auch mal angenehm, so ein French Open zu erleben. Aber dann gleichzeitig musst du für jeden Match wieder extrem gut vorbereiten und die richtige Taktik auswählen und das würde ich auch müssen machen gegen Söderling.
Und dieser Viertelfinal Federer gegen Söderling ist genau die gleiche Begegnung wie der letztjährige Final.
Der Viertelfinal zwischen Roger Federer und Robin Söderling findet morgen Dienstag statt. Soweit heute Morgen am Montag. Die Sendung finden Sie in wenigen Augenblicken auch im Internet unter drs.ch. Redaktion heute früh Matthias Heim, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.